Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Es ist gut, dass wir zu der Bibelstunde gekommen sind und wir wollen heute weiter den Bericht lesen, den uns der Lukas in der Apostelgeschichte niedergeschrieben hat. Bevor wir das tun, wollen wir Gott bitten, dass er uns in alle Wahrheit leitet und uns erkennen lässt, was er uns zu sagen hat. Lass uns dazu aufstehen. Gott, unser Vater, wir kommen hierher, um dein Wort zu lesen, um es zu studieren und zu verstehen, was du uns zu sagen hast, was war dein Herzensanliegen, was wir heute erkennen sollen und was du für uns heute vorbereitet hast. Ich bitte dich, dass du unser Herzen dafür vorbereitest, dass du alle störende Ferne hältst, ja, und dass du unsere geistlichen Augen öffnest. Ich bitte dich, dass du gegenwärtig bist und uns segnest nach dem Reichtum deiner Gnade. Amen. Nehmt wieder Platz. Wir sind in der Apostelgeschichte unterwegs, Apostelgeschichte Kapitel 9. Und da haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen, oder davon gelesen, wie der uns bekannte Apostel Paulus zum Glauben findet oder wie er bekehrt wird, wie er zum Glauben an Jesus Christus findet. Die Apostelgeschichte hat das Ziel, uns aufzuzeigen, was es mit dem neuen Weg oder mit dem Evangelium, was es auf sich hat, wie es empfangen wurde, wie es begann und wie es gelebt wird. Und da ist der Apostel Paulus, ich würde sagen, die zentrale Figur. Größtenteils in der Apostelgeschichte wird es um ihn gehen, um uns aufzuzeigen, wie Gott einen Menschen verändert, wie Gott ihn gebraucht in seinem Werk und wie das Reich Gottes gebaut wird, indem er Menschen gebraucht. Menschen als Werkzeuge, Menschen als Gefäße. Ich möchte den Abschnitt heute beschreiben als die radikale Kehrtwende des Saulus. Bei Saulus, diese radikale Kehrtwende, die begann mit einem plötzlichen Licht vom Himmel. Apostelgeschichte 9, Verse 4 bis 5, wenn wir das gleich aufschlagen und mitlesen wollt, dann schlagt Apostelgeschichte 9 die Verse 4 bis 5 auf. Im Vers 3, da plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel und Vers 4, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und natürlich lesen wir weiter in dieser Geschichte, in dieser Apostelgeschichte, wie dann Saulus erblindet, dann in Damaskus in einem Haus Unterschlupf findet. Wie es später sich herausstellt, ist es ein Haus an der geraden Straße. Wahrscheinlich ist es so ziemlich das Zentrum Damaskus gewesen, deswegen heißt die gerade, könnte sein. Und dort irgendwo findet er dann eine Unterkunft und dort wird Ananias hingebeten, dass er hingeht und ihm die Hände auflegt, damit er sehend wird. Natürlich hat dieser Ananias Skrupel, dorthin zu gehen, weil er gehört hat, dass Saul ein Verfolger der Gemeinde ist, und dennoch sagt bekommt er den Auftrag, Kapitel 9, Verse 15 und 16. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und da geht Ananias in dieses Haus. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du hierher kamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und hier beginnt der Text für heute. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Wir sehen, dass nach der Auflegung dieser Hände und nachdem der Heilige Geist auf den Apostel Paulus kommt, da fällt es vor seinen Augen wie Schuppen. Er kann plötzlich alles sehen und dieses Sehen muss man zweideutig verstehen. Er sieht physisch, aber er sieht auch geistlich. Für Saulus, den studierten Judaisten, den Pharisäer, für den wird plötzlich ein Puzzlebild komplett. Er kann plötzlich das ganze Bild sehen und erkennen. Und auf einmal ergibt dieses Bild einen Sinn. Er kann sehen. Und was wir weiter von ihm lesen, das ist die Folge von dessen, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und wir wollen diesen Text lesen. Die Verse 19 bis 24 erst einmal. Verse 19 bis 25. Und dort wird Saulus aktives Wirken in Damaskus beschrieben. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen und der dazu herbeigekommen ist, um sie gebunden zu den Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt, und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Also erst einmal bis hierhin. Saulus aktives Wirken in Damaskus. Und hier lesen wir, dass er sofort, sogleich heißt es hier, in den Synagogen verkündigte, dass Christus der Sohn Gottes ist. Das ist Vers 20. Wie ich schon sagte, Saulus, der Pharisäer, der Schriftgelehrte, wie er von sich selbst beschreibt, dass er in der Schule des Gamaliels gelernt hatte. Das ist eine sehr wichtige, eine elitäre Rabbinerschule in Jerusalem gewesen. An diese Schule ist Saulus gegangen. Saulus, der einen anderen Namen Paulus hatte, wissen wir ja, dass er in Tarsus geboren ist. Tarsus ist nicht Israel, ist nicht Judäa, ist die damalige Türkei. Also er ist ein jüdischstämmiger ein Jude, der als Jude geboren ist, ja, sag ich mal so, aber nicht in Israel geboren ist, sondern außerhalb. Oder man bezeichnet das auch in der Diaspora. Das heißt, in einer umliegenden Gegend, aber nicht in Israel. Dort ist er aufgewachsen, aber dann ist er in die Schule nach Jerusalem gekommen. Wie sich, wenn wir noch einmal zurückschauen, und wir haben letztes Mal es ausführlich betrachtet, wer war dann Saulus? Dann kommt er aus einer wahrscheinlich einer etwas höheren Schicht der damals auslandsstammigen Juden, weil er das römische Bürgerrecht hat und weil seine Eltern höchstwahrscheinlich auch das Geld hatten, ihn in so eine Schule nach Jerusalem zu schicken. Und so ist Saulus ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, der sich sehr stark mit dieser neuen Lehre auseinandergesetzt hat. Wir erkennen das aus seinem, und das haben wir am Anfang des Kapitels gelesen, der noch drohend und Mord schnaubte. Ja? Das war eine starke Überzeugung, die ihn antrieb, diese Lehre, die mit Jesus Christus in Verbindung gebracht wird, zu bekämpfen, radikal zu bekämpfen. Mit Mord und Drohen schnaubte er. Das ist ein sehr starker Ausdruck, dass hier sehr viel Eifer ist, sehr viel Power und sehr viel Überzeugung, dass er das Richtige tut und dass diese neue Lehre ausgemerzt werden muss. Er war sich seiner Sache so überzeugt und sicher. Aber hier merken wir, dass dieser Enthusiasmus und diese Power umschlägt in die andere Richtung oder richtiger gesagt mit der gleichen Intensität ist er jetzt von dem überzeugt, was er früher als Irrtum gesehen hat. Und das geht er jetzt konsequent und unerbittlich nach. Sogleich, heißt das hier, verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ich möchte nochmal zitieren, was er selbst schreibt in Philipper 3, die Verse 4 bis 9. Lass uns mal diese Bibelstelle aufschlagen. Wir haben die letztes Mal auch gelesen. Und dennoch finde ich es wichtig, dass wir es uns heute noch einmal vor Augen halten. Philipper 3, die Verse 4 bis 9. Da heißt es folgendermaßen: Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Und dieser Ausdruck, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, bringt zum Ausdruck, dass das ist eine der frömmsten Schulen war, ja, im Gegensatz zu den Sadduzäern zum Beispiel, die sich sehr stark am Gesetz orientierten, sehr eifrig waren im Befolgen des Gesetzes. Im Hinblick auf das Gesetz der Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Dieser Ausdruck bringt auch ganz stark zum Ausdruck, dass er das Gesetz gehalten hat. Da ist er untadelig gewesen. Dann kommt aber ein Aber, und das zeigt diese radikale Kehrtwende von Paulus. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber des alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich auch alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Also hier schreibt er selbst an die Philipper und zitiert und zeigt auf, dass er aus dieser Überzeugung, die er als Pharisäer hatte, eine Kehrtwende macht und jetzt Jesus Christus erkennen möchte. Er möchte Jesus Christus erkennen und möchte sich mit ihm identifizieren und die Gerechtigkeit aus Jesus Christus haben und nicht aus dem Gesetz. Und dieses verkündigt jetzt der Saulus dort in Damaskus. Und alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen und der dazu herbeigekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Hier ist so ein allgemeines Staunen oder Entsetzen der Zuhörer in der Synagoge der Juden, die sich jetzt keinen Reim daraus machen können, was der Saulus in diesem Fall hier predigt, was er sagt. Er hat sogar die Vollmacht gehabt, im Namen des Hohepriesters zu handeln. Und das verwundert die Leute, die stoßt sie vor den Kopf. Von Saulus lesen wir aber im Vers 22, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und er beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Saulus, der ein Gelehrter war im Gesetz und alles dran gelegt hat, zu beweisen, dass Jesus Christus niemals der Messias sein kann, plötzlich sieht, das ist der Messias. Und plötzlich, wie ich schon sagte, ergibt dieses Puzzlebild Sinn. Plötzlich kann es nicht anders sein. Jesus Christus ist der Messias, ist der Sohn Gottes. Und jetzt hat er auch alles Wissen aus dem Gesetz, aus den Propheten, aus den 5 Büchern Mose, das es bestätigt. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und diese Beweislage ist so klar, so deutlich, dass die Juden die Kinnlade runterfällt, die ihnen zuhören, und sie nichts erwidern können. Und wir lesen davon, dass er sie beunruhigt. Ja? Das ist ja ein Zustand, den die Juden dort erleben, dass sie zugeben müssen, wir können ihm nichts widersetzen. Da bleibt nur eins. Dieser Mann, der muss getötet werden, der muss weg. Und davon lesen wir dann später. Und wir kommen zu dem Vers 23. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Hier in der Apostelgeschichte wird das als viele Tage beschrieben. Apostel Paulus später beschreibt das in Galater Kapitel 1, die Verse 11 bis 18. Da beschreibt er nochmal seine Berufung. Und dort klärt er auf, was das mit diesen vielen Tagen auf sich hat. Lass uns mal diese Bibelstelle aufschlagen. Galater 1, die Verse 11 bis 18. Galater 1, Verse 11 bis 18. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Massen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib aus ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Hier klärt der Apostel Paulus uns auf und zeigt, dass diese Zeitspanne, wo er in Damaskus ist, bevor er nach Jerusalem kommt und zurückkehrt, in etwa 3 Jahre sind. Und zwar, dass er in dieser Zeit in Damaskus und in der nabatäischen Wüste unterwegs war. Diese nabatäische Wüste grenzt so an Damaskus und ist südlich von Damaskus aus zu sehen. Vielleicht könnt ihr die Karte mal kurz anstrahlen, dann könnten wir vielleicht noch einen Blick drauf werfen. Wer es lesen könnt, das ist Damaskus. Und das liegt in Syrien. Hier ist Jerusalem. Und hier weiter ist die nabatäische Wüste. Und dort wird sich Saulus damals aufgehalten haben. Und hier beschreibt er auch, was er dort gemacht hat oder was er dort empfangen hat. Ich habe es nicht von einem Menschen empfangen, das Evangelium, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das müssen wir immer festhalten, dass Apostel Paulus der Apostel war, der diese Vision von Gemeinde, vom Aufbau der Gemeinde und so weiter, das Evangelium, wie es nicht nur die Juden betrifft, sondern auch die Heiden bis ans Ende der Welt betrifft, diesen ganzen Zusammenhänge, alles, was im Alten Testament verborgen war und auch den Jüngern bis zu dem Zeitpunkt, als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, nur teilweise geöffnet wurde und teilweise zu erkennen war, hier in einer Offenbarung empfangen hatten. Das geschah in dieser Zeit, in dieser nabatäischen Wüste. Dort empfing Apostel Paulus die Offenbarung von Jesus Christus persönlich. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus immer wieder Briefe. Und diese Briefe, die er schreibt, die müssen wir als die Lehre betrachten, die er weitergibt. Die Apostelgeschichte ist der Bericht von dem, wie Apostel Paulus gewirkt hat. Seine Briefe sind die Lehre, die er weitergibt in Bezug auf Gemeinde, in Bezug auf dem, wie das Reich Gottes gebaut wird und wie Gaben, die Gott gibt, umgesetzt werden in der Gemeinde, wie Evangelium, das Evangelium weitergegeben wird, wie Evangelisation, Mission getätigt wird. Das sind die Briefe des Apostel Paulus. Er hat sie als Vision, als Offenbarung von Jesus Christus empfangen. Und als diese viele Tage, wir haben das gelernt hier, sind mindestens 3 Jahre gewesen, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Dann nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Auch hier habe ich euch ein Bild mitgebracht, damit ihr habt es wahrscheinlich auch schon mal als Kinder in der Kinderbibel gesehen vielleicht, aber es nochmal vor Augen zu halten, so könnte es ausgesehen haben, wie er dann in einem Korb über eine Mauer hinweg, sage ich mal, runtergelassen wurde und so konnte er entfliehen. Auch dazu äußert sich Apostel Paulus später, als er seinen zweiten Brief an die Korinther schreibt. Diese Stelle können wir auch aufschlagen. Es ist interessant, was er dort schreibt. 2. Korinther 11. Verse 32 und 33. 2. Korinther 11, 32 und 33. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Auch da ist es interessanterweise, dass er auch sogar so den Statthalter des Königs Aretas, und dieser Aretas, so sagt die Geschichte, war ein König über das Nabatäerreich. Und dieser Statthalter dieses Königs, der wollte dann, oder hat es initiiert, dass Paulus verhaftet werden sollte und umgebracht werden sollte. Aber er entkommt in einem Korb herabgelassen, ihren Händen. Ja, und so gelingt Saul die Flucht und er kommt dann nach Jerusalem. Wir lesen diesen Text ab Vers 26 bis 31. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet hatte und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus Christus. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ja, Saulus kommt nach Jerusalem, eine Stadt, wo er, wie gesagt, in die Schule gegangen ist. Ich weiß nicht, wie weit er dort aufgewachsen ist, aber zumindest einen großen Teil seiner Zeit hat er in Jerusalem verbracht und ist dort höchstwahrscheinlich auch ziemlich bekannt gewesen. Und jetzt versucht er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber diese haben verständlicherweise Angst vor ihm. Sie haben es ja miterlebt, wie er die Gemeinde verfolgt hat. Und das wollen sie nicht erleben. Und natürlich, ich kann das verstehen, ich kann es nachvollziehen, dass sie da eine gewisse Furcht, gewisse Angst haben, Vorbehalt haben, ihn an sich ranzulassen. Man kennt aus den Geschichten auch immer wieder, dass sich Leute in die Gemeinde reingeschlichen haben, um sie zu denunzieren. Und das kann durchaus der Gemeinde passieren. Und hier geschieht es dem Saulus, der sich der Gemeinde anschließen möchte, der sich den Jüngern anschließen möchte, und sie haben Angst davor. Sie glauben ihm nicht, dass er ein Jünger geworden ist. Aber hier ist interessanterweise ein Mann, der sich seiner annimmt. Dieser Mann heißt Barnabas. Lass uns mal hineinschauen, wer ist dieser Barnabas? Was zeichnet ihn aus? Wie wird er in der Bibel beschrieben. Wir haben schon mal von ihm gelesen, von diesem Barnabas. Wenn ihr Kapitel 4, Verse 36 und 37 aufschlagt, dort lesen wir Folgendes. Jesus aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Dieser Barnabas heißt Jesus, aber bekommt von den Aposteln den Beinamen Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, wird explizit hier angeführt. Und diesen Namen bekommt er von den Aposteln. Ich verstehe das so, dass dieser Mann den Aposteln bekannt wurde als einer, der treffend bezeichnet werden sollte, Mann des Trostes. Vermutlich hat er schon viel Trost anderen Leuten gebracht, konnte gut zuhören, konnte sich in ihre Lage versetzen. Und nicht nur das, er handelte. Er handelte konsequent und radikal. Und hier war er ein gutes Vorbild, indem er seinen Acker verkaufte und das Geld den Aposteln brachte, damit dieses Geld verwendet werden konnte, um Armen und Bedürftigen zu helfen. So ist dieser Barnabas ein Sohn des Trostes, der praktisch ein wunderbares Vorbild für uns ist, der sich auch praktisch ganz klar als Sohn des Trostes erweist. Und in diesem Fall ist es auch jemand, der ein Vermittler ist, der sieht, dieser Saul versucht, sich den Jüngern anzuschließen und schafft das nicht. Und er trifft sich mit ihm. Von irgendwoher kennt er seine Geschichte. Wir wissen nicht, die Bibel schweigt darüber, woher er diese Information hat, aber es kann sein, dass er ihn persönlich gesprochen hat, es kann sein, dass er gehört hat, dass jemand über Saulus gesprochen hat, dass er sich bekehrt hat, dass er eine radikale Kehrtwende erlebt hat. Und dieser Barnabas nahm ihn auf, heißt es hier. Er führte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen hat. Also er führt Saulus zu den Aposteln, er erzählt Saulus Bekehrung und er berichtet davon, dass Saulus freimütig Jesus Christus verkündigt hat in Damaskus. Das tut alles Barnabas für Saulus. Saulus glauben sie nicht. Er kann alles Mögliche erzählen. Aber Barnabas, den glauben sie. Und so heißt es weiterhin, Vers 28, und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Also durch Barnabas, durch seine Vermittlerrolle, bekommt Saulus doch einen Anschluss. Und dieser Anschluss ist so, dass er mit ihnen frei ein- und ausgeht. Er scheut sich nicht, freimütig in Jerusalem öffentlich zu verkündigen. Wie ich schon sagte, muss er in Jerusalem sehr bekannt gewesen sein. Und das scheute ihn nicht und das hielt ihn nicht zurück, da öffentlich aufzutreten und jetzt genau das Gegenteil zu beweisen, von dem er, was er früher überzeugt war und verfolgt hatte, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und Saulus schreckt natürlich auch vor Auseinandersetzungen nicht zurück. Und das war ja vorauszusehen, dass das passieren wird. Hier heißt es, und er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Die Hellenisten waren im Prinzip genauso wie er, griechischsprachige Juden, die auch außerhalb Jerusalems, normal, außerhalb Israels wohnten. Also Juden aus der Diaspora, wie er auch selbst war. Und mit ihnen hat er wahrscheinlich auf Griechisch auch sehr gut kommunizieren können, aber auch dort hatte er ja alle guten Voraussetzungen, als einer, der diese Umgebung kannte, als einer, der es kannte, nicht in Jerusalem, nicht in Israel geboren zu sein, dennoch dort mit ihnen, sag ich mal, eine Wellenlänge auf diesem Gebiet gefunden hatte und dort mit ihnen stritt. Also dort auch bewies, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und diese Hellenisten, sie nahmen es natürlich nicht an. Sie machten sich daran, ihn umzubringen. Ja, Saulus predigt, er gibt öffentlich Zeugnis und macht sich natürlich Todfeinde. Und in Vers 30 lesen wir, als es die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. Wir können noch kurz mal auf die Karte schauen, wenn die noch mal kurz angestrahlt wird. Und da sehen wir natürlich, hier ist Jerusalem und Tarsus ist hier und hier ist Caesarea. Dort in Caesarea, Caesarea war die Hauptstadt der römischen Provinz von Judäa. Dort hatte der römische Statthalter seinen Sitz. Deswegen heißt diese Stadt eigentlich auch Caesarea, vom Namen Caesar. Also dort hat der Caesar, also das heißt der römische, wie heißt er jetzt nochmal? Bitte? Der römische Kaiser, ja, der Caesar, der römische Kaiser, danke, der hat dort seinen, oder zumindest dort hat er seinen Fuß drauf gesetzt. Und dort hatten die Statthalter dann auch ihre Residenzen. Ich war auch dort in Caesarea mit David. Und interessanterweise hat man dort einen Stein gefunden, wo Pilatus draufsteht. Ne? Pilatus war das. Kannst du nicht erinnern. Ich glaube, Pilatus stand da drauf, in einem Stand rein eingeritzt, als hat man so einen Stein gefunden, wo sich dieser dann sich auch verewigt hat. Pilatus kennen wir ja als der römische Statthalter zur Zeit Jesu. Kreuzigung. Also hier schreibt die Apostelgeschichte, als es die Brüder erfuhren. Zu diesem Zeitpunkt sind die Apostel für Saulus die Brüder geworden. Die Brüder, die ihn aufgenommen haben, die mit ihm brüderlich umgehen. Und sie bringen ihn nach Caesarea und schicken ihn nach Tarsus, in seine Heimatstadt, wo er geboren ist. Und wir kommen zum letzten Vers unseres heutigen Abschnitts. Und ich habe diesen Vers beschrieben als Gottes Wirken und. Das ist mir aufgefallen in diesem Vers, wie viel und hier auch vorkommen, das auf jeden Fall aufzeigen soll, wie Gott wirkt. Lass uns mal diesen Text vor Augen haben. Vers 31. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Es zeigt in überschwänglicher Redensform, wie sehr Gott wirkt. Gott wirkte natürlich auch dann, als die Gemeinde verfolgt war. Vielleicht ganz besonders dann. Und dennoch auch hier wird es als Gottes Wirken beschrieben, als die Gemeinden nun Frieden haben in ganz Judäa, in ganz Galiläa, in ganz Samarien. Also der Kreis wird immer größer, wo die Gemeinden zur Ruhe kamen Frieden hatten. Und diese Gemeinden wurden aufgebaut und wandelten der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wenn wir Epheser 4, Verse 11 bis 15 aufschlagen, dort wird berichtet, dass Jesus der Gemeinde Gaben verteilt hat. Und diese Gaben, die der Gemeinde gegeben werden, werden im Zusammenhang dessen berichtet oder gegeben, damit der Leib Christi auferbaut wird. Epheser 4, lass uns mal diese Bibelstelle aufschlagen. Epheser 4, die Verse 11 bis 15. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm, zu dem hin, der das Haupt ist, der Christus. Das erlebte die Gemeinde dann, als sie aufgebaut wurde. Als das in ihnen geschah, durch dass der Geist in ihnen wirkte, sie ihre Fähigkeiten, die Gaben, die Gott ihnen gegeben habe, dort praktizieren, damit die Heiligen zugerüstet wurden, damit jeder von ihnen zum vollen Maß der Größe des Christus heranwächst. Das ist hier gemeint mit, sie wurden aufgebaut. Und sie wandelten in der Furcht des Herrn. Sie wandelten in der Gottesfurcht. Im Gegensatz zu Gottesfurcht kennen wir, die BGK-Studierenden, die Menschenfurcht. Und das haben diese Menschen abgelegt, diese Menschenfurcht, und wurden immer mehr oder wandelten in der Furcht des Herrn, in der Gottesfurcht. Diese Menschen, die durch eine Verfolgung gegangen sind, haben gelernt, Gott zu fürchten, immer mehr Gott zu fürchten und Menschenfurcht abzulegen. Ich habe mal diesen Satz gehört: Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Und das ist auch ein Bild von dem, wie man wächst in der Gottesfurcht und dann abnimmt in Menschenfurcht. Und so hat der Apostel Paulus präsentiert sich hier als, oder wird hier beschrieben als einer, der keine Menschenfurcht hat, sondern öffentlich, freimütig, wo er weiß, dass er Gegenwind bekommt, verkündigt er, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Konsequent und ohne Furcht, ohne zurückzuweichen. Und zum Schluss, sie wuchsen durch den Beistand oder den Trost des Heiligen Geistes. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde, der diese Gemeinden, ja, wie wir von ihnen lesen, dass diese Gemeinden Frieden haben, dass sie aufgebaut werden, dass sie in der Furcht des Herrn wandeln und dass sie wachsen. Dass sie zahlenmäßig wachsen, aber sie wachsen auch in der Erkenntnis Gottes. Und wie wir gelesen haben in Epheser, dass sie heranwachsen in die Mannesreife des vollen Maßes des Christus, also Christus immer ähnlicher werden. So verstehe ich diese Bibelstelle, die es beschreibt, dass die Gemeinde so Frieden hat und so wuchs und durch den Beistand des Heiligen Geistes immer größer wurde. möchte zum Abschluss kommen, zur Anwendung. Was haben wir heute gelernt von Apostel Paulus und von den Gegebenheiten? Zum einen wollte ich hervorheben, dass der Apostel Paulus zu dem Zeitpunkt nannte er sich noch Saulus. Nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt, sofort sich taufen ließ, bevor er gegessen hatte. Ja, das zeigt so ein bisschen die Dringlichkeit dieser Sache. Es war ihm wichtiger, getauft zu werden, als zu essen. Ich denke, das sollte uns auch einmal so ein bisschen das Bild offen halten oder aufzeigen, wie wichtig es ist, die Bekehrung, die Wiedergeburt zu bezeugen. Und das macht man durch die Taufe. Zum einen natürlich auch durch ein öffentliches Bekenntnis, wenn man es spricht, aber durch die Taufe wird es als solches ja, ganz deutlich gemacht. Zweitens, das hat Saulus sofort praktiziert, der Kern seiner Botschaft war Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das soll auch immer der Kern unserer Botschaft sein, unseres Zeugnisses sein. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das muss der Kern unserer Botschaft, unseres Zeugnisses sein. Und lasst uns dieses Zeugnis, so wie Saulus, freimütig bezeugen, ohne Menschenfurcht. Viertens müssen wir natürlich bei einem so einem freimütigen Zeugnis damit rechnen, dass wir uns nicht Freunde machen, sondern eher Gegenwind erleben werden. Und dieser Gegenwind, er soll uns nicht ungewöhnlich erscheinen. Oder wie es Apostel Petrus beschreibt, nicht als etwas Fremdartiges von uns wahrgenommen werden sollen, sondern als etwas, was dazu gehört. Was dazu gehört, wenn wir uns zu Jesus Christus ganz eindeutig bekennen. Da gehört Gegenwind dazu. Wir haben heute gelernt, dass Gott Menschen verändert, obwohl sie auf den ersten Blick als hoffnungslos erscheinen. Und wir haben immer wieder von Menschen gehört, die aus Verfolgern zu Menschen wurden, die ein klares Zeugnis für Jesus Christus gelegt haben und gewaltige Evangelisten. Dann haben wir heute gelernt, dass wir in der Gemeinde wie Barnabas Menschen des Trostes sein sollen. Menschen, die aufeinander zugehen, die auf Menschen zugehen, die Anschluss finden wollen, Vermittlerrolle spielen dürfen oder sollen. Sie sollen Vermittler sein, wie Barnabas es war. Und zum Schluss, das ist der Kern dessen, was die Apostelgeschichte beschreibt, dass Gemeinde wächst durch die Wirkung des Heiligen Geistes, indem er Menschen als seine Werkzeuge, als seine Gefäße gebraucht. So wie es der Apostel Paulus berufen wurde und Jesus zu ihm sagt, er sagt zu Ananias, dass Paulus das auserwählte Werkzeug ist, das auserwählte Gefäß ist. Und dieses Gefäß soll ihn bezeugen. Apostel Paulus soll ihn bezeugen, was er auch getan hat. Also ist die Gemeinde der Ort, wo der Heilige Geist wirkt, und er wirkt in Menschen und er wirkt durch Menschen, die er als seine Werkzeuge und Gefäße gebraucht. Amen.